Falls ihr noch keine Bibeln habt, dann könnt ihr mal eben noch nach hinten gehen und euch eine holen. Ich denke, ihr werdet sie brauchen. Der Schwerpunkt in den Predigten von diesem Jahr hat ja der Ältestenkreis so ein bisschen definiert. Unter anderem haben sie gesagt, sollen wir als Gemeinde ein vertieftes Verständnis über das Wesen und die Eigenschaften Gottes bekommen. Und da soll ein bisschen auch der Schwerpunkt drauf gelegt werden. Und aus diesem Grund möchte ich mit euch heute Morgen in den Habakuk reinschauen. Und zwar in das dritte Kapitel, da hat der Habakuk ein Gebet von sich aufgeschrieben. Dieses Gebet, das ist mir in der stillen Zeit ziemlich wichtig geworden oder es ist mir aufgefallen und es hat mich bewegt, vor allem, weil ich habe so ein bisschen die Propheten durchgelesen und es spricht sehr, sehr viel von der Heiligkeit Gottes, dieses Gebet und auch generell der Habakuk spricht viel über die Heiligkeit Gottes und diese Eigenschaft von Gott möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Sie wird sicher nicht allumfassend betrachtet werden. Es wird nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt sein, da auch ich ja wirklich ja nur begrenzt bin. Und aus diesem Wesenszug Gottes, aus seiner Heiligkeit, da resultieren zwei Reaktionen Gottes auf uns Menschen. Und auch wir können dann wieder auf diese Reaktion von Gott, müssen wir irgendwie reagieren. Diese beiden Reaktionen, die Gott hat, wenn er mit seiner Heiligkeit irgendwie in Kontakt mit uns Menschen kommt, das ist zum einen Barmherzigkeit und Errettung und auf der anderen Seite steht Gottes Zorn. Wir wollen gleich das Gebet lesen. Ihr könnt schon mal Habakuk 3 aufschlagen, die meisten haben es wahrscheinlich schon, aber zuvor möchte ich noch mit uns gerne beten. Ja, Herr Jesus, du siehst, dass wir jetzt in dein Wort reinschauen wollen und ich möchte dich bitten, dass du ja unsere Herzen ganz weit machst, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Ja, hab Dank, dass du uns da vorgestellt wirst, dass wir dich anschauen dürfen in deiner Heiligkeit und ich möchte dich bitten, dass wir das begreifen, dass wir das mit unserem begrenzten Denken, mit unserem eingeschränkten Denken, dass wir das so ein bisschen erfassen können. Ja, und dass wir Ehrfurcht vor dir bekommen. Amen. Ihr dürft noch mal kurz die Bibeln zur Seite legen. Ich möchte noch mit euch ganz kurz so ein bisschen die Rahmenhandlung klären, wo das Buch vom Habakuk reingeschrieben wurde. Der Habakuk selber lebte ungefähr im 7. Jahrhundert vor Christus in Juda. Juda, das war das Südreich von Israel und damit wissen wir auch schon, das muss irgendwo nach David, nach Salomo gewesen sein, denn das Reich Israel war schon aufgeteilt in ein Nordreich und ein Südreich und das Südreich war eben Juda und in diesem Südreich lebte der Habakuk. Was war das für eine Zeit? Einige Jahre zuvor, also vor dem Habakuk, ist das Nordreich, sind die Israeliten aus dem Nordreich in die assyrische Gefangenschaft gegangen. Und das war diese Gefangenschaft Gottes Gericht für das Nordreich, weil sie gottlos gelebt haben, weil sie sich nicht an Gottes Gesetze gehalten haben und weil sie sich einfach vom lebendigen Gott abgewendet haben. Aber auch in dem Südreich, wo Habakuk lebt, haben die Menschen nicht so ganz nach Gottes Vorstellungen gelebt. Dass sie irgendwelche falschen Gerichte hatten, wo das Recht gebeugt wurde, Sachen, wo sie Unrecht geredet haben, dass Mauscheleien gab, das war eigentlich ständig an der Tagesordnung. Und Gottes Maßstäbe und Richtlinien, die haben eigentlich auch im Südreich nicht mehr viel gegolten. Und man geht jetzt davon aus, weil das im Habakuk, im ersten Kapitel so ein bisschen auch beschrieben wird, dass die Zeit wahrscheinlich, oder dass Habakuk dieses Buch hier geschrieben hat, wahrscheinlich in der Zeit vom König Joachim. Und Joachim, das war eben ein König aus Juda, über den wird mal in 2. Chronik 36 im Vers 5 geschrieben. Und er, und damit ist Joachim gemeint, tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Und ein paar Verse später wird es noch mal ein bisschen getoppt. Da heißt es dann, und das Übrige der Geschichte Joachims und seine Gräuel, die er verübt hat, und was an ihm gefunden wurde, siehe, das ist geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda. Also ihr seht es an den Versen, in der Zeit, wo der Habakuk gelebt hatte, da wurden viele Dinge getan, die waren gegen das, was Gott wollte. Es wurden Gräuel verübt. Es gab sehr viel Ungerechtigkeit. Und das ist jetzt auch der Grund, warum Habakuk im ersten Kapitel die Frage an Gott stellt und sagt, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Gott antwortet Habakuk und zeigt ihm seinen Plan. Das ist schön. Es entsteht hier ein Gespräch zwischen Gott und dem Propheten Habakuk. Und als erstes, was Gott ihm antwortet, ist, dass Gott auch für Juda Gericht schicken wird. Auch für das Südreich von Israel wird es Gericht geben. Und dieses Gericht wird nicht in Form der Assyrer wie beim Nordreich kommen, sondern die Babylonier, sie werden im ersten Kapitel auch Chaldäer genannt, die werden kommen und auch Juda in die Gefangenschaft wegführen. Ihr könnt es in Habakuk 1, Vers 6 nachlesen, da wird es direkt so gesagt. Und bei dieser Wegführung, nur für euch als Einordnung, wird dann auch Daniel dabei sein. Ich glaube, ihr kennt ihn, die Geschichten mit der Löwengrube und so, das kommt quasi nach Habakuk dann. Aber Gott antwortet auch noch weiter. Gott sagt, dass dieses babylonische Volk, was jetzt kommt, um Gottes Gericht zu vollziehen an dem Volk Juda, auch dieses Volk handelt, auch wenn es Gottes Gericht ausführt, nicht ganz nach dem Willen Gottes. Und es lässt Schuld dabei auf sich. Weil es, während es die Eroberung macht, sich selbst zu Gott erhebt, weil es meint, wir sind so stark, wir sind so gut, wir sind selber eigentlich Götter. Und das sagt Gott, das ist falsch und kündigt auch deshalb den Babyloniern Gericht an. Und nachdem Gott das alles im Habakuk so gesagt hat, dann kommt das Gebet vom Habakuk. Und das will ich jetzt mit euch zusammen lesen. Habakuk Kapitel 3, wir lesen ab Vers 1. Ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Gott kommt vom Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge. Es sinkten die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans. Es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich sein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, dass du auf deine Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß enthüllt ist dein Bogen. Deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Durch Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören, hochgehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung, beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerdrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinen Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen, du entblößt die Grundmauern von unten bis oben. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmen einher, um mich in die Flucht zu schlagen und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebte meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf dem Saiteninstrument. Es ist ja eine sehr poetische Sprache, die der Habakuk hier benutzt, ist uns vielleicht manchmal fremd, aber durch diese poetische Sprache malt uns der Habakuk hier ein gewaltiges Bild vor Augen. Er beschreibt, wie Gott in seiner Herrlichkeit aus der Wüste Paran und vom Teman, das sind zwei Orte, die in der südlichen Wüste oder in der von Juda südlich gelegenen Wüste liegen. Und er beschreibt, wie Gott von dort heraufkommt. Diese Wüste, ihr kennt die. Wenn ihr euch erinnert an den Auszug von Ägypten, da sind die Israeliten genau durch diese Wüste gezogen. Dort hat Gott ihnen seine Gesetze gegeben. Da hat Gott mit ihnen geredet, mit den Israeliten. Und von dort kommt jetzt Gott quasi nach Israel hinauf. Und der Habakuk beschreibt es. Und weil das so ein gewaltiges Bild ist, fängt der Habakuk an, von Gottes Herrlichkeit zu schwärmen. Er schreibt, seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Das lesen wir in Habakuk 3, ab dem Vers 3 fängt es an, 3 und 4. Und ich hatte ja gesagt, der Habakuk beschreibt hier Gottes Heiligkeit. Jetzt bin ich mal in den Rienecker Bibellexikon gegangen und habe mal geschaut, was ist denn Heiligkeit? Denn wenn ich das, was ich gerade vorgelesen habe, anschaue, dann beschreibt es erstmal Gottes Herrlichkeit. Aber Heiligkeit wird vom Rienecker Lexikon wie folgt definiert. Es wird gesagt, es ist etwas vom Gewöhnlichen Getrenntes und Ausgeschiedenes. Es ist geweiht oder unverletzlich. Ich habe mir so überlegt, das könnte man ja vielleicht auch anders beschreiben und sagen, es ist rein oder unverfälscht. Heilig ist, wenn etwas rein und unverfälscht ist. Sie haben es hier gesagt mit geweiht und unverletzlich. Im Grunde doch perfekt, oder? Perfekt und makellos. Und so sind auch diese großen Worte, die der Habakuk hier benennt, wie Pracht, Ruhm, er nennt Glanz oder Kraft, auch die sind genauso gemeint. Diese Eigenschaften besitzt Gott in voller Perfektion und in aller Reinheit. Und damit beschreiben sie Gottes Heiligkeit. Wenn es zum Beispiel heißt, ein Glanz entsteht wie Licht, dann bedeutet es, dass dort überhaupt kein Dunkel ist. Es ist alles hell, alles ist erleuchtet, alles ist rein und alles ist sauber. Im übertragenen Sinne könnte man auch sagen, dort ist überhaupt keine Sünde. Keine Bosheit, keine Lüge oder sonst irgendwas, was Dunkelheit hervorbringt. Gott ist kompletter Glanz und er ist rein und er ist Licht. Und genauso ist es auch mit Gottes Kraft. Gott ist allmächtig. Das heißt, dort sind keine Schwächen. Wenn Habakuk hier von Gottes Kraft spricht, dann redet er im Grunde von der perfekten Kraft, von der Kraft, die keine Schwachheit hat. Wir merken, wenn wir sagen, wir sind kräftig, dann weiß ich, dass sie irgendwo aufhört, bei Gott niemals. Und gab ja noch diese anderen beiden Wörter, Pracht und Ruhm, auch die sind vollkommen. Und damit beschreiben sie auch Gottes Heiligkeit. Es heißt ja, lesen wir das nochmal, in Vers 3, seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Hier wird gesagt, dass Gottes Pracht den ganzen Himmel bedeckt. Sagt mir mal, wo fängt der Himmel an und wo hört er auf? Ich weiß es nicht. Der Himmel ist für mich eigentlich unendlich. Und damit ist auch Gottes Pracht unendlich. Ähnlich ist es bei seinem Ruhm, der die Erde bedeckt. Die Erde ist rund, die hat keinen Anfang und kein Ende. Und auch hier sehen wir, dass Gottes Ruhm im Grunde allumfassend ist und nicht irgendwo begrenzt ist. Und so beschreiben diese Wörter Kraft, Ruhm, Glanz und Pracht Gottes Heiligkeit. Gottes Heiligkeit ist unendlich und sie ist niemals etwas Gewöhnliches. Sie ist, wie es in der Definition hieß, etwas vom Gewöhnlichen Getrenntes, etwas Ausgeschiedenes, etwas Geweihtes, Unverletzliches. Und diese Herrlichkeit, die der Habakuk hier beschreibt, die berührt nun die Erde. Denn Gott, heißt es, er naht sich Juda, um es zu retten. Und damit muss sie automatisch die Erde berühren. Was wird da passieren, wenn diese reine, vollkommene Heiligkeit die Erde berührt? Ich bin mir sicher, unglaubliche Dinge. Und so ist es auch. Habakuk beschreibt hier, wie uralte Berge einfach nur so versinken. Steinharte Granitberge, die zerfließen wie Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ich nicht. Das ist einfach unglaublich. Und der Habakuk sieht es hier und beschreibt es und beschreibt die Gottes Größe, seine Kraft und seine Heiligkeit dadurch. Uns kommt es vielleicht manchmal ein bisschen komisch zum Lesen vor. Einige Ausleger meinen, dass Habakuk das vielleicht wirklich so gesehen hat und dass er dadurch so ergriffen war, dass er das, was er sieht, einfach nicht mehr richtig in Worte fassen konnte, nicht mehr in saubere Sätze. Und deswegen hört sich das vielleicht auch manchmal hier so ein bisschen gestachselt an. Vielleicht lesen wir den Text nochmal. Ich finde den einfach so schön und ich möchte den aus der Wuppertaler Studienbibel nochmal vorlesen, weil er mir da nochmal irgendwie schöner, bildlicher war. Und ihr könnt einfach mal die Augen zumachen und stellt euch das einfach vor, wie Habakuk Gott hier beschreibt, wie er ist und wie er herkommt. Seine Pracht bedeckt den Himmel und seine Ruhmestaten die Erde. Und sein Glanz ist wie Licht, Strahlen an seiner Seite. Dort ist die Hülle seiner Macht. Vor ihm geht die Seuche. Und es folgt seinen Schritten Pest. Er tritt auf und die Erde bebt. Er erbaut und die Völker bäumen sich auf. Zerschmettert sind die Urgebirge, die ewigen Höhen bücken sich, die ewigen Wege sind sein. Ja, ein gewaltiges Bild. Wenn Gottes Heiligkeit uns Menschen begegnet, sind Reaktionen von Gott möglich. Ich möchte dazu nochmal aus dem Rienecker Lexikon zitieren. Da heißt es über die Reaktion oder über das, was aus Gottes Heiligkeit folgt, Folgendes. Gottes Andersartigkeit, und ich denke, damit ist die Heiligkeit gemeint, zeigt sich als unverletzliche, unnahbare, drohende und schreckliche Majestät, aber auch als anziehende, beglückende, gütige und segnende Macht, als Gericht und als Gnade, als Gerechtigkeit und als Liebe. Ich fand das interessant. Auf der einen Seite eine schreckliche und drohende Majestät und auf der anderen Seite eine anziehende, gütige und segnende Macht. Gericht und Gnade, Gerechtigkeit und Liebe, so beschreibt es der Rienecker. Und der Habakuk beschreibt hier auch zwei große Reaktionen Gottes. Er beschreibt zum einen die Reaktion, die barmherzig ist und die, wo Gott kommt, um zu retten. Und auf der anderen Seite beschreibt der Habakuk hier diesen Zorn. Und diese Reaktionen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die bewirken in mir etwas. So, wenn ich das mit der Barmherzigkeit und der Rettung höre, dann liebe ich dafür meinen Herrn. Das zieht mich zu ihm hin und lässt einfach auch meine Liebe wachsen. Aber wenn ich da hingegen irgendwie das mit diesem Zorn höre, dass Gott zornig wird oder dass er Zorn ausgießen muss, dann kriege ich Respekt. Dann gehe ich vielleicht auch manchmal ein wenig auf Distanz. Und ich möchte mit euch jetzt im Folgenden kurz klären, welche Zustände zu diesem Zorn führen können und welche zu der Barmherzigkeit und der Errettung. Machen wir uns doch zu Anfang ein paar Gedanken zu dem Zorn. Nur relativ kurz. Eins ist mir wichtig, am Anfang, wenn ich hier von diesem Zorn Gottes rede, dann meine ich weder Wut noch Jähzorn. Das ist vielleicht das, was wir oftmals mit Zorn verbinden, dass irgendwer laut rumbrüllt, aber das ist niemals bei Gott so. Gottes Zorn ist ein gerechtes Gericht und keine Wut. Und dabei lässt sich Gott auch nicht irgendwie von Emotionen leiten oder macht seinen Zorn auch niemals ungerechtfertigt. Bei Gott ist es ein gerechtes Gericht. Und wir haben vorhin gesehen, dass Gott heilig ist. Und somit ist auch Gott sündlos. Das hatten wir bei dem Licht gesehen und bei dem Glanz. Und aufgrund dieser Tatsache ist es Gott unmöglich, dass er mit Sünde oder mit Bösem Gemeinschaft hat und wird über diese Dinge auch zornig oder wird über diese Dinge seinen Zorn ausgießen. Und ich denke, somit kann man sagen, dass der Umstand, der Zorn als Reaktion von diesem heiligen Gott hervorruft, einfach Sünde und Bosheit ist. Wenn Gott über Menschen ergrimmt, dann nur, weil sie bewusst in der Sünde und im Bösen leben. Ich habe mich gefragt, was kann das sein? Und deswegen will ich nochmal mit euch in das Gebet vom Habakuk schauen, in den Vers 13. In Vers 13 heißt es, Ab dem zweiten Teil dann: Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen, du entblößt die Grundmauern von unten bis oben. Hier heißt es, dass Gott im Grunde die Gesetzlosigkeit oder Gott stempelt Gesetzlosigkeit oder deklariert es als etwas Böses. Und das ist eine Sache, über die Gott seinen Zorn ausgießen wird. Das heißt dann weiter in dem Vers 13, dass Gott die Heidenvölker in seinem Grimm zerdrischt. Im Vers 12 heißt es dann: Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerdrischst du die Heidenvölker. Also offensichtlich geht es hier um die Heidenvölker. Was sind Heidenvölker? Das sind Völker oder Menschen, die andere Götter anbeten. Oder, wie bei den Chaldäern, das hatte ich am Anfang gesagt, die sich selbst und ihre Kraft anbeten. Das ist das im Grunde, was Heidenvölker auszeichnet. Die beten nicht den Gott an, den Gott Israels, den wahren, lebendigen Gott. Und somit ist das, was Gott hier sagt, im Grunde das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist eine zweite Sache, über die Gott erzürnt werden kann. Schauen wir mal noch in den Vers 14. In Vers 14 wird das Handeln der Heidenvölker nochmals genauer beschrieben. Dort heißt es, dass sie, also die Heidenvölker, mich, damit ist der Habakuk gemeint, in die Flucht schlagen wollen und den Elenden verzehren würden. Und ich denke, Habakuk hätte sich hier als jemanden bezeichnet, der gottesfürchtig ist und der aufrecht leben will. Und den Aufrichtigen, den Ehrlichen, den Gottesfürchtigen, versuchen die anderen, die Heidenvölker, zu verdrängen und mundtot zu machen. Sie versuchen ihn auf Seite zu schieben, damit im Grunde das, was sie Böses tun, nicht offenbar wird. Sie versuchen, den Ehrlichen mundtot zu machen, damit die eigene Bosheit nicht ans Licht kommt. Das zeichnet, das sind beispielsweise Sachen, über die Gott ergrimmt werden kann. Ich möchte mit euch noch ein paar Propheten weitergehen, zum Propheten Sacharja. Das war ein Prophet nach dem Exil der Juden, wieder dann in Juda. Und dem sagt Gott in Sacharja 8, in den Versen 16 bis 17, ganz klar, was er hasst und was er will. Ich lese euch das mal vor, ab Sacharja 8, Kapitel 8, ab Vers 16. Da heißt es: Das sind die Dinge, die ihr tun sollt. Klasse. Jetzt kommt ein Doppelpunkt und dann wird es aufgezählt. Redet die Wahrheit einer mit dem anderen. Richtet der Wahrheit gemäß und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren. Und sind keiner auf das Unglück des anderen in eurem Herzen. Und falscher Eid liebt nicht. Denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Gott hasst das Böse. Und das sind zum Beispiel die Dinge, die der Sacharja hier aufgeführt hat. Zum Beispiel nicht die Wahrheit reden, falschen Eid ablegen oder falsch schwören. Und über diese Dinge kann Gott zornig werden und kann sie richten. Aber auf der anderen Seite, jetzt hat man den Zorn, auf der anderen Seite erbarmt sich Gott über die Menschen, die sein Eigentum sind. Das war die zweite Reaktion. Gott hat Erbarmen. Bei Habakuk erbarmt sich Gott über sein eigenes Volk. Heute zusätzlich auch noch über dich und mich. Über alle, die seine Kinder sind. Über jeden Menschen, der den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. In dem Gebet vom Habakuk beschreibt oder wird mehrmals beschrieben, dass Gott kommt, um ihn, also den Habakuk oder auch das ganze Volk Juda, zu retten und ihnen Heil zu bringen. Und dafür scheut Gott überhaupt keine Mühe. Er macht sich die Mühe und kommt vom Himmel auf die Erde. Und da Gott souverän ist, kann es sein, dass er auch mal nicht sofort kommt, wenn Schwierigkeiten auftreten. Wir sehen es im Habakuk. Gott ist nicht sofort gekommen, als Schwierigkeiten aufgetreten wären. Denn sonst hätte der Habakuk im ersten Kapitel nicht gefragt, wie lange, o Herr? Das zeigt ja, es ist schon schwierig, es ist Ungerechtigkeit da. Und dann fragt Habakuk, ja, wie lange her? Doch wenn wir in das Kapitel 3, in den Vers 19 schauen, dann sehen wir auch, dass Gott die Kraft gibt, dem Habakuk um durchzuhalten, auch wenn es noch schwierig ist. Sowohl das Durchhalten kommt von Gott, aber auch der Sieg am Ende. Wenn Gott kommt, um uns zu retten, um uns Heil zu bringen, dann wird Gott das auch immer schaffen. Wenn wir versuchen, irgendwem zu helfen, dann versuchen wir es, aber wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Bei Gott ist es klasse. Er kommt, um zum Retten, und er wird es auch schaffen. Es wird am Ende immer die Rettung dastehen von Gott und nicht versucht und nicht geschafft. Das gibt es bei Gott nicht. Und das finde ich total schön. In Vers 18, schaut da mal rein, da heißt es am Ende, dass Gott der Gott meines Heils ist. Ich möchte jetzt als erstes auf das Heil eingehen. Das bedeutet, dass Gott jemand ist, der heilt, oder? Der Wunden heilt. Ich meine, Wunden gibt es viele. Es gibt körperliche Wunden, man schneidet sich irgendwo. Aber es gibt auch zwischenmenschliche Wunden, seelische Wunden, geistliche Wunden. Und ich denke, die größte Wunde, die es gibt, das ist die Wunde, die im Grunde zwischen mir und Gott besteht. Zwischen mir ganz persönlich und Gott im Himmel. Und diese Wunde entsteht, wenn wir Sünde in unserem Leben haben. Dann wird die Gemeinschaft zu Gott getrennt, weil Gott eben heilig ist. Aber durch Jesus Christus kann diese Wunde ja auch wieder heilen. Das ist das Schöne. Und Gott heilt durch Jesus Christus. Jesus hat sich über uns erbarmt und er ist für unsere Schuld gestorben. Nehmen wir doch einfach dieses Geschenk an und so kann Gemeinschaft mit Gott wieder bestehen. Dieses Geschenk hat Gott für jeden von uns gemacht. Nicht nur für mich oder für den Andreas, sondern für jeden von uns hat er das. Und sein Heil gilt jedem, denn es heißt hier, der Gott meines Heils. Der große, vollkommene Gott kümmert sich ganz persönlich um dich und mich und schaut, wie kann er dir und mir Heilung verschaffen. Er kümmert sich ganz speziell um deine Sorgen und versorgt uns nicht alle mit irgendeinem Einheitsbrei, mit irgendeiner Einheitssalbe, sondern er schaut, was braucht der Hannes, und er gibt ihm sein Heil, und er schaut, was braucht wer anders, und kümmert sich auch um den, und jeder kann sagen, dieser Gott ist der Gott meines Heils. Ich finde es eine großartige Reaktion Gottes hier, weil er heilig ist, dass er sich um dein und mein Heil kümmert. Der Habakuk sieht jetzt diese beiden Reaktionen. Auf der einen Seite dieses wunderbare Erbarmen, auf der anderen Seite diesen Zorn über die Heidenvölker, und im Grunde das Böse. Ich weiß nicht, was empfindet ihr dabei? Was fühlst du? Der Habakuk empfindet zweierlei. Wenn er Gottes Grimm über die Heidenvölker sieht, wie er das in diesem Gebet beschreibt, dann erzittert er. Ich möchte Habakuk 3, Vers 16 vorlesen. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Fragen wir uns, warum zittert Habakuk hier? Aus Angst oder aus Ehrfurcht? Oder ja, weil er fürchterlich Angst hat vor Gott oder weil er vielleicht Respekt hat vor Gott? Ich denke, Habakuk zittert hier aus Respekt vor so einem gewaltigen Gott. Denn der Habakuk sagt später, dass er sich in dem Herrn freut. Das lesen wir ganz am Ende von dem Gebet. In Vers 18, da heißt, ich aber will mich freuen in dem Herrn. Ich denke, man kann sich schwerlich in jemanden freuen, vor dem man regelrecht Angst hat. Und es wird schwierig, sich in einer Person zu freuen, vor der man vielleicht lieber fliehen würde, vor der man im Boden versinkt und unglaubliche Angst hat. Dahingegen ist es möglich, dass man vor einer Person Respekt hat und trotzdem sich in dieser Person oder aufgrund dieser Person freuen kann. Ich denke, das ist möglich. Aber mit Angst ist es schwerlich möglich. Ihr kennt ja auch den Ausdruck Furcht und Zittern in der Bibel. Und wenn man ins Neue Testament schaut, dann wird dieser Ausdruck Furcht und Zittern, was das im Grunde ja auch beschreibt, meistens auch mit dem Gedanken von Respekt vor Gott verwendet und nicht mit Angst vor Gott. Und deswegen, denke ich, kann man hier sagen, dass der Habakuk zittert, weil er großen Respekt und große Gottesfurcht hatte. Warum hat er diesen Respekt oder diese Gottesfurcht, die so groß ist, dass sein ganzer Leib erzittert? Gott ist ein gerechter Gott und er nimmt es mit der Sünde und dem Bösen sehr, sehr ernst. Aus diesem Grund kündigt ja auch Gott das Gericht über die Heidenvölker an, weil er es eben sehr ernst nimmt und deswegen prophezeit Gott es schon. Aber wenn Gott schon über die Sünde bei den Heidenvölkern schon so ernst nimmt, dann würde er sie bei seinem eigenen Volk und bei seinen eigenen Kindern garantiert auch sehr ernst nehmen. Dort wird Gott mindestens genauso genau sein wie bei den Heidenvölkern. Und so bekommt der Habakuk einen gewaltigen Respekt vor seinem Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Gott ist immer noch der gleiche. Und auch wir sollten diesen Respekt vor unserem Gott haben. Mir geht es manchmal so, da würde man am liebsten im Boden versinken oder sich verstecken, wenn man weiß, dass man so einen großen Gott hat, der mit Böses definitiv keine Gemeinschaft haben kann. Wenn man dann anschaut, was ich manchmal mache, dann müsste man fast fliehen. Aber es gibt ein Aber. Es gibt ein auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite steht Gottes Rettung und sein Erbarmen. Und über dieses Erbarmen und über diese Rettung dürfen wir frohlocken, da dürfen wir jubeln und uns freuen. Das gibt einem Hoffnung und Mut und wieder Fröhlichkeit ins Herz. In Habakuk 13 steht es so schön: Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Wir hatten den Vers schon vorhin. Gott greift ein, auch wenn wir vielleicht manchmal falsche Dinge machen, aber wir sind seine Kinder. Und Gott greift ein und verschafft denen, die ihm gehören, Recht und Rettung. Und wir hatten gesagt, bei Gott ist immer Sieg. Er kommt und er wird zum Ziel gelangen. Aber wir dürfen uns nicht nur freuen, dass Gott rettet. Nein, wir dürfen uns über mehr freuen. Wir dürfen uns über Gott selbst auch freuen. Er selbst ist Grund genug für uns, dass wir uns freuen dürfen über ihn. Er selbst ist unbegrenzt. Seine Heiligkeit ist unbegrenzt. Er ist allmächtig. Er ist Pracht. Er ist Glanz. Und auch dort drüber dürfen wir uns freuen, ja, und auch frohlocken. Und so wie der Habakuk sich bewusst war, dass der Gott des Heils nahe ist, so ist auch Christus uns heute als Heiland ganz nah. Und in aller Ehrfurcht dürfen wir uns zu ihm nahen und dürfen voller Liebe auch zu ihm Aber Vater sagen. Das ist was Wunderbares. Und das ist im Grunde diese zweite Reaktion, die wir Gott wieder bringen dürfen, wenn wir ihn in seiner Heiligkeit sehen. Diese Liebe und dieses, ja, Aber Vater. Wir freuen uns, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Vielleicht denkt der eine jetzt ganz viel und denkt sich, das ist doch ein Widerspruch. Auf der einen Seite dieser Respekt vor Gott, vielleicht so ein bisschen diese Distanz, und auf der anderen Seite diese Liebe zu Gott, wo wir sagen, wir wollen am liebsten in seine Arme. Ich meine, der Habakuk hatte auch beide Gefühle gleichzeitig. Kann das sein? Offensichtlich ja. Ich möchte euch ein Beispiel aus dem Alltag dazu geben. Ich habe was mitgebracht. Ein Taschenmesser. Vor allem die Jungs und die Männer, ich weiß nicht, bei mir ist das schon so und in der Jungschar weiß ich auch definitiv, dass das so ist, die lieben Taschenmesser. Also das ist nicht mein einziges, das sagt schon aus. Männer sammeln Taschenmesser, sie putzen sie, ich habe meins heute Morgen noch gewaschen, weil es dreckig war. Sie polieren sie, sie schleifen sie, sie lieben sie, sie sammeln sie und es ist wunderbar. Man ist stolz, wenn man es hat und wenn man sie sieht, dann hat man meistens so richtig funkelnde Augen. Das Beste ist dann noch, wenn man an einem Messerladen vorbeigeht. Da denken sich die Frauen, oh Mann, können wir mal weitergehen und die Jungs, die können am besten einen halben Tag dort verbringen. Aber so ein Messer hat ja auch eine andere Seite. Dieses Ding hier vorne, wofür man es eigentlich benutzt, die Klinge, ist scharf. Mit der kann man sich schneiden. Die ist gefährlich. Ja, damit kann man sogar einen umbringen. Es ist ein gefährliches Werkzeug. Und ich weiß nicht, wie es euch Müttern geht, wenn ihr eure Söhne beim Schnitzen seht und sie gerade so schnitzen, dann hat man richtig Schiss. Dann hat man wahrscheinlich richtig Angst. Und wenn ich die Jungschaler so schnitzen sehe, dann kriege ich auch Angst. Weil ich weiß und schon selber oft erlebt habe, wie es so ist, wenn so ein Messer im Finger drin steckt. Das ist unschön. Und ihr merkt, man hat vor diesem Ding genau die gleichen Gefühle. Auf der einen Seite lieben wir es. Wir können uns fast nichts Schöneres vorstellen. Wir sammeln sie. Und auf der anderen Seite, wenn man schnitzt, hat man riesen Respekt davor, dass man sich irgendwie die Finger schneiden könnte. Man überlegt sich, wie gehe ich damit um? Ich schnitze von mir weg. Ich tue die Finger vielleicht auch nicht ganz nah hin. Wenn es da mal es anders erfordert, dann ist man ganz konzentriert, sagt, bitte keiner, der hier rumrennt, der mich irgendwie anrempeln kann. Man ist vorsichtig. Manchmal hat man vielleicht sogar auch ein bisschen Furcht davor. Also ich gehöre zu den Leuten, die manchmal noch abends schnitzen. Manchmal hat man echt ein wenig Furcht vor so einem Messer, weil sie sind nun mal scharf und es tut nun mal weh, wenn sie im Finger landen. Und ihr merkt, bei einem Taschenmesser ist das ganz normal. Da haben wir kein Problem damit. Es ist für uns natürlich, dass man dort beide Gefühle haben kann. Zumindest bei den Männern weiß ich, dass das oftmals so ist. Bei Gott ist es das Gleiche. Auch dort ist es kein Widerspruch, dass wir vor ihm Respekt haben dürfen und ihn gleichzeitig über alles lieben können. Er ist ein barmherziger Gott. Zum Schluss wollen wir uns noch fragen, was das Ganze mit unserem Leben zu tun hat. Und wie wir das vielleicht in unserem Leben umsetzen können. Und ich denke, da ist dieser Anfangslobpreis vom Habakuk in Vers 2 eine sehr gute Antwort. Er schreibt: O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe doch dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Ich wünsche euch auch diese Reaktion. Auch wir haben heute Gottes Heiligkeit angeschaut und haben gesehen, wie Gott bei bestimmten Umständen reagieren muss. Er ist heilig und er ist gerecht. Und deswegen muss er über Böses und über die Sünde ergrimmen. Aber wenn wir ihm gehören, so hat er Erbarmen und Rettung für uns. Und Habakuk hat das erkannt. Er wehrt sich dagegen nicht. Im Gegenteil, sagt er: O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Die NEU übersetzt es folgendermaßen, das will ich auch noch vorlesen. Belebe dein Werk in unseren Jahren, mache es offenbar in dieser Zeit. Habakuk bittet hier, dass Gott doch in dieser Zeit eingreifen möge in seine Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit. Und das bedeutet sowohl Gericht über das Böse als auch Erbarmen über sein Volk und die, die ihm gehören. Möge Gott doch auch in unserem Leben wieder aktiv eingreifen. Und so können auch wir dann in dieses Jubel und die Anbetung Gottes mit einstimmen und ihn bitten, dass Gott sich wieder auch in unserer Zeit als ein heiliger Gott offenbart und auch als ein gerechter Gott zeigt. Es geht darum, dass Gottes Werk wiederbelebt wird, nicht irgendwie unseres, nein. Seine Pläne, Gottes Pläne, sollen wieder an sein Ziel kommen. Im Grunde, vielleicht erinnert euch das an was, im Grunde ist es das, was wir im Vater unser beten. Wir beten: Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja, möge Gottes Wille umgesetzt werden und sein Reich mehr und mehr sichtbar werden. Und dabei müssen unsere Wünsche und Werke oft in den Hintergrund treten und Gottes Wille muss in unserem Leben ja im Vordergrund stehen. Und das Schöne ist, das wird dazu führen, dass wir unseren Gott in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Herrlichkeit ja auch in unserem Leben erblicken dürfen. Dass wir merken, er greift ein in Macht, in Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit. Und seine Macht und seine vollkommene Herrlichkeit, die ja im Grunde auch seine Heiligkeit beschreiben, die sollen mehr und mehr auf der Erde ja sichtbar werden. Und vor allem in unserem Umfeld in der nächsten Woche. Und deswegen möge doch unser Gebet sein: O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre offenbare dich. Amen.